das Magazin weltweit unterwegs. Brigitte Strauß war mit Missio München bei den Opfern von Rodrigo Dutertes rücksichtslosem Krieg gegen Drogen auf den Philippinen.
Es war nur eine kleine Meldung in den Nachrichten, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Am 11. März 2025 ist der Ex-Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, auf dem Flughafen von Manila festgenommen worden. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Noch wenige Wochen vorher hätte ich diese Meldung gehört und nicht weiter darüber nachgedacht, aber ich war im Februar auf den Philippinen gewesen und hatte mit vielen Menschen gesprochen, deren Leben durch genau diese Verbrechen von einem auf den anderen Tag zerstört worden war. Duterte war von 2016 bis 2022 Präsident der Philippinen. Gleich nach seinem Amtsantritt im Sommer hatte er verkündet, dass er mit dem Drogenproblem auf den Philippinen ein für alle Mal aufräumen wolle. In einem Slum von Manila hielt er eine öffentliche Rede, in der er aufrief zur Ermordung von Drogensüchtigen, Drogenhändlern und Kriminellen. Im September erklärte er, so wie Adolf Hitler im Holocaust 3 Millionen Juden ermordet habe, würde er gerne die 3 Millionen Drogenabhängigen der Philippinen töten.
Hitler massacred 3 Millionen Jews. Now there is 3 Millionen, there's a 3 Millionen drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them.
Im Holocaust starben übrigens 6 Millionen Juden, aber neben dieser falschen Zahl finde ich es bemerkenswert, dass sich ein Regierungschef selbst mit Hitler verglichen hat. Und er hat ernst gemacht. Rund 30.000 Menschen sind nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen in seinem Krieg gegen Drogen ermordet worden. Ohne Gerichtsverfahren, ohne Haftbefehl, viele von der Polizei, viele auch von Todesschwadronen. Darunter Männer oder Söhne von Frauen, die ich im Februar auf meiner Reise nach Manila kennengelernt habe. Und diese Männer waren keine großen Fische. Einige waren nicht einmal mit Drogen in Berührung gekommen. Rhoda ist eine solche Witwe. Sie hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Wir, das ist eine Delegation von Mission München. 10 Frauen und Männer, die Projekte besuchen, die das katholische Hilfswerk unterstützt. In einem solchen Projekt hatten wir die heute 37-Jährige am Tag zuvor kennengelernt. Wir sitzen also in dem kleinen Haus in Payatas, einem der ärmsten Stadtteile Manilas, dort, wo es die höchsten Müllberge der Stadt gibt und wo viele Menschen vom Handel mit Müll einigermaßen leben können. Wir sitzen im Kreis auf Plastikstühlen. Rhoda ist ein bisschen nervös, als ich ihr das Mikrofon anstecke. Wir aber auch, denn wir wissen, dass ihre Geschichte schlimm ist und fühlen uns ein bisschen wie Eindringlinge. Doch sie möchte, dass wir ihre Geschichte hören und sie weitererzählen.
Es geschah am 5. Oktober 2016, morgens um 7 Uhr. Meine Stiefmutter hat mich angerufen und gesagt, ich soll sofort zum Haus der Familie meines Mannes kommen und nach meinem Mann sehen, der dort gerade zu Besuch war.
Sofort machte sich die damals 25-Jährige auf den Weg. Im Arm hielt sie ihr jüngstes Kind, das gerade mal einen Monat alt war.
Unterwegs riefen mir einige Leute zu, sie solle nicht weitergehen, es sei zu gefährlich. Denn die Gegend, in die ich wollte, ist als Drogengegend bekannt und es war schon viel Polizei in der Gegend. Sie sagten auch, dass schon viele Leute in Handschellen an einem Ort zusammengetrieben wurden.
Wenn Rhoda an diesen Tag zurückdenkt, kommen ihr noch heute die Tränen. Die Drogen waren es nicht, die ihr Angst machten, sondern die Anti-Drogen-Politik des damaligen Präsidenten Rodrigo Duterte. Schon seit Monaten waren in den armen Vierteln immer wieder Menschen erschossen worden, die im Verdacht standen, drogenabhängig zu sein oder zu dealen. Sie hatten auf geheimen Todeslisten gestanden. Die Angst ging um im Viertel. Jetzt gab es dort, wo Rodas Schwiegerfamilie lebte, eine Razzia.
Schweren Herzens beschloss ich umzukehren, weil ich Angst um meine Kinder hatte. Wenn ich weitergegangen wäre, hätten sie auch mich verhaftet. Und was wäre dann aus meinen 7 Kindern geworden?
Es dauerte eine ganze Weile, bis Rhoda erfuhr, was dann passiert war. Man hatte ihr gesagt, ihr Mann, Crisanto, sei ins Krankenhaus gebracht worden. Sie schickte die älteste Tochter, Christina, dorthin, um nach ihm zu sehen, weil sie selbst bei den anderen 6 Kindern bleiben wollte. Sie hat gebetet, dass er noch am Leben ist. Doch während die Tochter unterwegs war ins Krankenhaus, rief Rhodas Schwägerin an.
Sie fragte, welche Kleidung sie Crisanto bei seiner Beerdigung anziehen wolle. Ich war am Boden zerstört, weil ich da begriffen habe, dass er tot ist. Und sie hat erzählt, dass alle in Handschellen am Boden gekniet haben und dann haben sie meinen Mann herausgezogen und ihn weggebracht. Meine Schwägerin hat nicht gesehen, was dann passiert ist. Aber sie hat einen Schuss gehört und hinterher gesehen, dass er getroffen war. Deshalb habe ich gleichzeitig gebetet, dass er noch lebt und Christina zum Krankenhaus geschickt. Aber ich habe geahnt, dass er nicht mehr lebt. Christina hat ihren Papa Crisanto in der Leichenhalle und nicht im Krankenhaus gefunden. Sein Gesicht war blutverschmiert und er hat eine Schusswunde in der Stirn.
Die Polizei hatte Crisanto ohne Haftbefehl, ohne Anklage und ohne Gerichtsverfahren erschossen. Außergerichtliche Tötung heißt dieses Vorgehen oder auf Englisch Extrajudicial Killing, kurz EJK. Diejenigen, die morden, bleiben straffrei, egal ob es Polizisten oder angeheuerte Todesschwadronen sind. Rhodas Mann war übrigens ein Fall von Mistaken Identity, einer Verwechslung. Das hat uns Carol Daria erklärt. Die Psychologin hat gemeinsam mit dem Vincentina-Pater Daniel Pilario das Projekt Solidarity for Orphans and Widows, kurz SO, gegründet, also Solidarität mit Waisen und Witwen. Dieses Projekt hatten wir am Tag zuvor besucht und dort hatten wir auch die anderen 35 Frauen kennengelernt, die ähnliche Geschichten durchgemacht haben wie Rhoda. Carol kennt alle ihre Schicksale.
They're giving, are you Joseph? But the name of.
Die Täter fragen, bist du Joseph? Und der Mann sagt, nein, der bin ich nicht. Sie wollten nicht glauben, dass Crisanto nicht der war, den sie gesucht haben. Aber sie haben ihn trotzdem erschossen.
Auf Crisantos Totenschein stand als Todesursache übrigens Bluthochdruck. Freunde hatten Rhoda damals geraten, eine Autopsie durchführen zu lassen, die bewiesen hätte, dass ihr Mann durch Schusswunden gestorben ist. Doch die hätte sich Rhoda niemals leisten können. Carol Daria hat so etwas schon oft gehört.
Das ist übrigens bei 90% der Familien hier so. Deshalb haben sie solche Probleme, Gerechtigkeit herzustellen, weil auf den Totenscheinen nicht die wirkliche Todesursache angegeben ist.
Der Hintergrund? Natürlich bescheinigen die Behörden nicht, dass Polizisten gezielt Drogenabhängige umbringen. Offiziell sind die bei einer Razzia gestorben, zum Beispiel in einer Schießerei, bei der sich die Polizisten nur verteidigt haben. So steht es dann in den Polizeiberichten. Auch uns haben andere Frauen von falschen Totenscheinen berichtet. Eine meinte, die Bestattungsinstitute würden höhere Preise für die Beerdigung verlangen, wenn im Totenschein steht, dass der Mensch an einer Schusswunde gestorben ist. Oder sie sagen den Angehörigen, sie könnten einen Zuschuss beantragen beim Sozialamt, aber dann müsste so etwas wie Herzinfarkt draufstehen. Oder sie bieten an, die Leiche zu verbrennen. Dann würde es auch günstiger. Und die Beweise wären vernichtet. Doch zurück zu Rhoda. Sie durfte die Leiche ihres Mannes nach 2 Tagen nach Hause holen und die Beerdigung vorbereiten. Ein wichtiges Ereignis auf den Philippinen. Aber einige Mitglieder von Crisantos Familie waren noch im Gefängnis, darunter seine Mutter. 3 Wochen zögerte Rhoda die Beisetzung hinaus, doch die Familie kam nicht frei. Rhoda und ihre Schwägerin schmiedeten einen Plan, wie die Familie ihn trotzdem noch einmal würde sehen können.
Der Leichenzug führte am Gefängnis vorbei. Vor der Tür hielt der Leichenwagen an. Ich habe die Gefängniswachen aufgefordert, die Familie ans Fenster zu holen. Ich habe gesagt, wir gehen erst weiter, wenn meine Schwiegermutter sich von ihrem Sohn verabschiedet hat. Wegen des großen Menschenauflaufs und des Staus und der Straße hatten die Wachleute keine andere Wahl, als die Familie noch einmal den Verstorbenen sehen zu lassen.
Rhoda war damals 25 Jahre alt. Sie musste ab sofort 7 Kinder alleine ernähren. 4 der Kinder hatte ihr Mann mit in die Beziehung gebracht. Für Rhoda war klar, dass sie bei ihr bleiben sollten. Ein bisschen was hatte sie gespart, aber lange reichte das Geld nicht.
Pero ano po, parang nagising po ako, ma'am, kasi pag umiiyak ako, umiiyak din yung mga bata. So,
mein Kopf war komplett leer. Ich habe den ganzen Tag nur geweint und die Kinder mit mir. Ich habe nichts mehr gegessen. Doch dann habe ich begriffen, dass ich für meine Kinder stark sein muss.
Hanggang doon po, sila yung mga bata po yung nakapagpagising sa akin. Kaya po lumaban po ako.
Eines Tages klopfte ein Vincentinerpater an ihre Tür und lud sie zu einem Interview in der Kirche ein.
Pero hindi po pala Interview, mas po yun.
Als ich dort ankam, wurde mir klar, es war kein Interview, sondern eine Messe für die Opfer und ihre Familien. Und ich habe festgestellt, dass die anderen durch die gleichen Schmerzen gingen wie ich. Hier habe ich mich sicher gefühlt. Hier haben sich Menschen, die sich nicht kannten, gegenseitig getröstet, gemeinsam getrauert und sich in den Arm genommen. Ich habe gefühlt, dass diese Gruppe mich versteht. Diese Gruppe wusste, was ich durchmache.
Nach der Messe verteilten die Patres Reis und sie luden die Witwen und Kinder ein, wiederzukommen. Bei den ersten Treffen hat Rhoda nur zugehört, was die anderen Frauen berichteten. Sie selbst konnte noch nicht reden. Aber als sie hörte, wie die anderen Frauen ihre Geschichten erzählten, machte ihr das Mut. Irgendwann begann auch sie zu sprechen.
Ich glaube, das war der Beginn meiner Heilung.
Doch die existenziellen Sorgen gingen weiter. Carol Daria und die Vincentina Patres haben überlegt, wie sie den betroffenen Frauen helfen können.
Im ersten Jahr haben wir den Frauen Geld gegeben, damit sie sich ein kleines Geschäft aufbauen können. Aber das schafften sie nicht neben der Trauer und dem täglichen Kampf ums Überleben. Sie sollten auch finanziell stabiler werden. Seit 2018 haben wir nun das Sewing-Projekt für die Mütter. Dort verdienen sie täglich ihren Lebensunterhalt.
Sewing, das ist ein Wortspiel aus dem Projektnamen Sew, also Solidarity for Orphans and Widows, und Sewing, was auf Deutsch Nähen heißt. In einem Gebäude gegenüber der Kirche nähen die Frauen nämlich Taschen, die in der Stadt verkauft werden. Damit war die Sorge ums blanke Überleben vorbei. Aber die Kinder sollten auch eine Zukunft haben.
Wir wollten, dass die Kinder weiterlernen können, nachdem der Versorger der Familie weggefallen war. Also haben wir unsere Freunde gebeten, Stipendien zu bezahlen.
In diesem Jahr machen drei von Rhodas Kindern einen Schulabschluss an der Junior High School, Senior High School und Elementary. Ihr Ältester studiert schon. Die zweite wird in diesem Jahr anfangen. Auch für ihre Kinder ist die Gruppe ein Ort der Sicherheit.
Sie sind wie meine erweiterte Familie. Sie inspirieren mich. Wann immer ich ein offenes Ohr brauche, bekomme ich einen Rat. Sie geben mir Mut und Stärke.
Rhoda ist dankbar für die Unterstützung, die sie bekommen hat. Doch uns treibt die Frage um, ob damit der Gerechtigkeit schon Genüge getan wurde. Wir besuchen noch eine weitere Pfarrei, in der wir ähnliche Geschichten hören. Eine junge Frau fällt mir auf. Ina hat mit angesehen, wie ihr Onkel erschossen wurde. Anschließend mussten sie und ihre Mutter den Onkel identifizieren, obwohl ihm das halbe Gesicht weggeschossen worden war. Sie übergaben der Familie auch seine persönlichen Sachen und die waren noch blutverschmiert. Ein traumatisches Erlebnis für Ina, die damals noch ein Kind war. Noch Monate danach konnte sie nicht alleine nach draußen gehen, ist bei jedem Motorradfahrer, den sie gesehen, bei jedem Knall, den sie gehört hat, weggerannt. Seitdem hat sie viel nachgedacht.
Bis heute gibt es Leute, die die Familien der Opfer stigmatisieren. Sie sagen, die Leute sind selber schuld, weil sie Drogen nehmen und verkaufen. Warum machen sie das denn? Sie können ja auch etwas anderes verkaufen. Warum verkaufen sie etwas, das so gefährlich ist? Aber das ist der einzige Weg, den sie kennen, um Geld zu verdienen.
They know they can make money from.
Und Ina denkt noch weiter. Sie weiß, dass Bildung der einzige Weg aus der Armut ist. Die Menschen in den armen Vierteln können sich die jedoch nicht leisten.
Yeah, that's the big injustice here because
das ist die Ungerechtigkeit hier. Bildung ist ein starkes Werkzeug, aber auf den Philippinen kannst du nur studieren, wenn du Geld hast. Und wenn du keine Bildung hast, bleibst du arm. Und du tust Sachen, die du nicht wirklich tun willst.
Aber wenn du Geld für Bildung brauchst, bist du dazu gezwungen. Selbst wenn der Schulbesuch frei ist, musst du Dinge kaufen, zum Beispiel für Schulprojekte. Und wenn du die nicht bezahlen kannst, dann fällst du durch. Also, die einzige Möglichkeit, die arme Menschen haben, ist, Dinge zu verkaufen, für die sie leicht Geld bekommen.
Crystal Meth ist die am weitesten verbreitete Droge. Auf den Philippinen wird sie Shabu genannt. Ein Aufputschmittel, das Hunger, Schmerzen und Müdigkeit unterdrückt. Es ist billig herzustellen. Entsprechend boomt der Handel damit. Der Pater, der mit uns in Diebwerei gefahren ist, in der ich Ina getroffen habe, fragt, ob die Frauen sich wünschen, dass Ex-Präsident Duterte für die Morde vor Gericht kommt. Und die Frauen jubeln laut, ja. Doch bei unserem Besuch in der Pfarrei schien das noch unmöglich zu sein. In dieser Pfarrei arbeiten die Frauen übrigens auch eng mit Amnesty International zusammen. Gemeinsam haben sie schon so einiges dokumentieren können. Auch ein anderer Pater hat schon seit Jahren daran gearbeitet, Dutertes Verbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu bringen. Father Flaviano Villanueva, kurz Father Flavi. Auch der Steyler Missionar betreute einige Witwen, half ihnen in ihrer Trauer und auch ganz praktisch mit Lebensmitteln. Etwa 5 Jahre nach den ersten Tötungen, also 2021, während Corona das öffentliche Leben zum Stillstand gebracht hatte, erfuhr er, dass die Frauen ihre Liebsten noch einmal verlieren könnten, weil auch die ewige Ruhe auf den Philippinen eine Frage des Geldes ist.
I only realized during the pandemic that there's such a thing as
Ich habe erst während der Pandemie erfahren, dass es so etwas wie Mietwohnungen gibt, also Gräber übereinander. Diese sogenannten Mietwohnungsgräber haben eine Vertragsdauer von 5 Jahren. Danach werden die sterblichen Überreste dort herausgebracht und in Massengräber geworfen. Eine unserer Witwen hatte ihren Mann so verloren. Als ich sie fragte, warum sie den Vertrag nicht verlängert hat, sagte sie mir, Vater, ich war am Ende und wusste nicht, ob ich dem Brot oder den Toten den Vorrang geben sollte. Das war für mich ein Augenöffner.
For me, that was an eye-opener.
Father Flavi beschloss, etwas dagegen zu tun. Er exhumierte die Opfer und wollte für eine dauerhafte Ruhestätte sorgen. Der Frau, die ihm von den Mietgräbern erzählt hatte, gab er ein Versprechen.
Because I vowed to her that not one less.
Ich habe ihr geschworen, dass kein einziges Opfer mehr in einem Massengrab beigesetzt werden wird, denn das würde dem Zweck der Heilung zuwiderlaufen. Wie soll man sich selbst heilen, wenn man seinen geliebten Menschen erneut verliert, diesmal für immer? Also begann ich mit den Exhumierungen.
Doch dann kam ihm noch ein Gedanke. Er erinnerte sich an seine gute Freundin Raquel Fortune. Sie ist die einzige Forensikerin auf den Philippinen.
I called her. Would there be any value if I bring you the bones? Most definitely, Father.
Ich rief sie an und fragte, wäre es von Nutzen, wenn ich Ihnen die Knochen bringe? Auf jeden Fall, Pater. Und tatsächlich haben wir anhand der Knochen, die wir ihr gebracht haben, mindestens 3-4 wissenschaftliche Schlussfolgerungen ziehen können. Erstens, sie starben an einer Schusswunde. Zweitens, die Schusswunde oder Schussbahn war tödlich. Drittens, das Muster, die Schüsse hatten die empfindlichen Organe getroffen. Viertens, die betroffenen Menschen waren arm. Die Zähne waren ein Hinweis darauf, dass die Person aus ärmlichen Verhältnissen stammt.
Natürlich hat der Regierung diese Arbeit nicht gefallen. Father Flavi und auch Raquel Fortune haben regelmäßig Morddrohungen erhalten, mehr oder weniger offensichtlich.
It was on a daily basis.
Es ist zu einem alltäglichen Phänomen geworden. Es kommt in Form von Handys, in Form von Leuten, die mich besuchen und nach mir fragen. Es kam so weit, dass sie meine Mutter zu Hause besuchten. Und das geschah 3-mal. Also musste ich meine Mutter bitten, in die USA auszureisen. Sie reicht eine Klage ein gegen mich und 7 andere wegen Volksverhetzung, was eine Auszeichnung für meinen Mut ist. Immer wenn ich Leichen exhumierte, wurde ich von der Polizei konfrontiert. Und ich sagte, wenn Sie meinen Platz einnehmen, gehe ich nach Hause. Wenn nicht, gehen Sie mir aus dem Weg. Das ist ein katholischer Ritus.
Nach dem Regierungswechsel 2022 hatten die Drohungen nachgelassen. Doch in letzter Zeit schien er wieder überwacht zu werden, denn er hatte mehr und mehr Zeugen gefunden.
And then visitors came, unexpected visitors.
Wieder kamen unerwartete Besucher, zwei, dreimal. Letzten Mittwoch erst kam wieder ein Motorradfahrer, nahm seinen Helm ab und fragte, wie geht es Ihnen, Pater Floyd? Oh, mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut. Was machen Sie? Ich fahre nur vorbei. Ach ja, okay. Passen Sie gut auf, Pater. Ja, passen Sie auch gut auf sich auf. Aber natürlich war ich auf der Hut. Ich wusste, was los war. Und bei der kleinsten Bewegung wäre ich auf ihn gesprungen und wir hätten Tango auf der Straße getanzt. Danach habe ich wieder mal mein Auto verkauft und meine tägliche Routine, meine Wege geändert. Das habe ich früher auf dem Höhepunkt der Morde auch immer so gemacht. Außerdem bin ich unterwegs gewesen, um die Zeugen zu besuchen. Es ist also irgendwie aufregender als früher.
Ich weiß nicht, ob seine ironischen Kommentare seine Angst überspielen sollen. Auf jeden Fall ist er sich der Gefahr bewusst, in der er schwebt. Bei seiner Arbeit hat Flavi übrigens auch Menschen kennengelernt, die die Seiten gewechselt haben, von Duterte-Unterstützern zu Zeugen in einem möglichen Verfahren gegen den Ex-Präsidenten. In den Gesprächen mit ihnen kamen einige Vorgehensweisen ans Tageslicht, die die Geschichten der Frauen untermauern.
Ich wurde einem Auftragskiller und seiner Freundin vorgestellt und er erzählte mir, dass sie anfangs, von Juni bis August, in einer riesigen Zelle in einem Lagerhaus lebten. Es gab ungefähr 10 Zellen in dem Lagerhaus und eine Zelle ist dazu verpflichtet, 3 Morde pro Tag zu begehen, also 30 Morde pro Nacht. Das war von Juni bis August. Aber im September wurde jede Zelle in 3 Einheiten aufgeteilt und jetzt sollte jede Einheit 3 Morde pro Nacht begehen.
Also 90 Morde insgesamt. So wurde dem Steyler Missionar auch klar, warum es so oft zu angeblichen Verwechslungen, also Mistaken Identities, gekommen war.
There's a modus called exchange of heads.
Es gibt einen Modus namens Kopftausch. Wenn ich auf der Liste stehe, kommt einer zu mir und sagt, hey Floyd, du stehst auf der Liste, willst du leben oder sterben? Natürlich will ich leben. Dann sagt der andere, gib mir 10.000 Pesos. Ich gebe ihm 10.000, aber er stellt die Bedingung, dass ich jemanden nenne, den ich hasse und der mich auf der Liste ersetzt.
Father Flavi organisiert Schutz für die Zeugen, egal ob Auftragskiller oder Witwen, denn auch sie wurden und werden bedroht. Es gibt noch viele Duterte-Unterstützer im Land. Die neue Regierung hat durchaus ein Interesse daran, Duterte loszuwerden. Die beiden Familien, Duterte und Marcos, sind zerstrittener denn je. Vielleicht hat die Marcos-Regierung Flavi deshalb im letzten Jahr die Gelegenheit gegeben, vor dem Senat zu sprechen. Dort gab es eine Anhörung zu den EJKs. Mit dabei hatte er eine Schriftrolle, auf der die Namen der Leute standen, die nachgewiesenermaßen Opfer dieser EJKs waren. Die Rolle war etwa 5 Meter lang. Ich habe sie gesehen, sie hing in seinem Büro. Als wir im Februar bei ihm waren, war Flavi sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis Duterte verhaftet wird.
Gebt mir ein Jahr, dieses Jahr. Er ist der Inbegriff des Bösen in all seinen Facetten. Also, das hier habe ich ihm direkt ins Gesicht gezeigt, als ich im Senat gesprochen habe.
Mehr als 300 Namen stehen auf der Schriftrolle. Die derzeitige Regierung hat 6.000 Menschen als Opfer von EJKs anerkannt. Human Rights Watch und andere Menschenrechtsorganisationen schätzen die Zahl auf mindestens 30.000. Jetzt ist es geschafft. Duterte ist in Den Haag und wartet auf seinen Prozess. Die Leichen, die Flavi aus den Mietgräbern geholt und untersuchen lassen hat, wurden eingeäschert. Die Urnen haben die Frauen erstmal mit nach Hause genommen.
And one of the most moving scenes I've seen in my life is how they take the urns and just clutch it.
Und eine der bewegendsten Szenen, die ich je gesehen habe, war, wie sie die Urnen nahmen und sie fest umklammerten und umarmten. Das hat mich eine Zeit lang nicht losgelassen, weil ich das noch nie erlebt hatte. Jetzt habe ich etwas Wichtiges verstanden. Bei den Trauerfeiern für EJK-Opfer verhindern verschiedene Faktoren, dass die Angehörigen ihre Trauer verarbeiten können. Zum einen wegen des Traumas, aber auch, weil sie sich fragen, wie werde ich klarkommen, woher bekomme ich morgen Essen, wie können meine Kinder weiter zur Schule gehen. Dazu das Gefühl der Bedrohung, weil die Täter manchmal in der Nähe lauerten und die Familien warnten, die Totenwache zu stoppen, damit sie in der Öffentlichkeit nicht so viel Mitgefühl und Aufmerksamkeit bekommen.
You're getting too much sympathy and attention already among the public. So that brought me.
Das brachte mir die Erkenntnis, dass sie nie in der Lage waren, auf normale Weise zu trauern, weil ein Trauma nach dem anderen über sie hereinbrach.
One trauma after the other was on top of the heads. So after I turned over.
Ich übergab den Frauen also die Urnen und sagte ihnen, dass sie sie vorübergehend mit nach Hause nehmen sollen und dass sie mit den Verstorbenen reden und sie in den Arm nehmen sollen.
Bring them home, speak with them, embrace them, converse with them.
Father Flavi plante schon damals ein Kolumbarium, eine Begräbnisstätte für die Urnen, die auch gleichzeitig ein Denkmal für die Opfer der EJKs sein sollte. Das gibt es nun und auch wir haben uns auf den Weg dorthin gemacht. Ein ganzes Feld auf dem riesigen Friedhof ist für die Opfer reserviert. Mittendrin steht ein modernes Bauwerk. Von außen ist es quadratisch, innen ist es rund und oben offen. Darin ist Platz für hunderte Urnen. Im Zentrum steht ein Stein, wo ein ewiges Licht brennen soll. Und am Rand eine Marienstatue mit verbundenen Augen, wie bei Justitia. Im Februar waren noch fast alle Fächer in dem Kolumbarium frei. Am Tag nach der Verhaftung Dutertes, am 13. März, hat Father Flavi einen Gottesdienst mit den Angehörigen gefeiert, die er betreut, und die Urnen, die sie bislang daheim aufbewahrt hatten, endlich beigesetzt, damit die Opfer nie vergessen werden, nicht von ihren Angehörigen und auch nicht von der Bevölkerung. Dieses Denkmal soll für immer daran erinnern, was passieren kann, wenn man einen Mann wie Duterte wählt. Dass Duterte tatsächlich verhaftet wird, wir hätten es auf unserer Reise nicht gedacht. Und die war nur 3 Wochen vorher zu Ende gegangen. Als wir von der Nachricht gehört haben, hat's in unserer WhatsApp-Gruppe nur so geplinkt. Wir haben uns ehrlich gefreut für die Frauen. Und Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber hat erzählt, wie sie gefeiert haben. Mit einem Gottesdienst natürlich, bei dem die Fotos ihrer Männer auf dem Altar standen. Das hatte er auf einem Facebook-Post gesehen. Und da war noch etwas zu sehen, nämlich, dass unglaublich viele Mikrofone auf eine alte Frau gerichtet waren. Monsignore hat daraufhin mit dem Priester der Pfarrei telefoniert und wusste, was die Frau der Welt mitgeteilt hat.
Das war eine der Witwen, mit der wir auch gesprochen hatten. Und sie hat dann eben gesagt, es geht darum, dass das, was uns zugefügt worden ist, das Leid, das uns zugefügt worden ist, auch anerkannt wird und daraus auch gehandelt wird. Und das, glaube ich, ist noch einmal etwas ganz Besonderes, dass sie auch nicht gesagt hat, sie empfindet Hass.
Aber endlich wird auf der ganzen Welt anerkannt, dass der Tod ihrer Männer ein Verbrechen war.
Das war MKR, das Magazin Weltweit unterwegs. Brigitte Strauß war mit Missio München bei den Opfern von Rodrigo Dutertes rücksichtslosem Krieg gegen Drogen auf den Philippinen. Nachzuhören im Podcast MKR, das Magazin, unter innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt.